Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Tele Blocher. Nochmal ein Thema Frauenstreik hat uns in der letzten Woche beschäftigt. Sie sind, glaube ich, auch noch ein bisschen Opfer geworden, oder?
Ja, ich nicht, aber wir haben das Büro im gleichen Haus in Thames und da sind da eine Gruppe Chaotinnen. Da gibt es jetzt halt auch wieder Gleichberechtigung.
Chaotinnen, ja. Das ist Gleichberechtigung. Ja,
ja, ist jetzt, also wenn es gleich, wenn sie mit den Männern, müssen sie auch die schlechten Seiten, also von der Chaoten sind, da müssen da ein paar kommen sein. Verspreit. Und dann hat der Fotograf gerade mitgenommen, damit ich können fotografieren und das einen Blick schicken und in 20 Minuten. Wo ich komme, am Morgen, ist das schon alles weggeputzt gewesen. Heute können ja das, die Baler Geschäfte wirklich sehr gut wegbringen. Ja, ich habe nichts gemerkt und gesehen von dem.
Also, Sie haben es ja gelesen in der Zeitung nachher.
Ich habe auch so gesehen, dass das hätte sollen sein, zu Leuten, Firmen bei, Firmen unter Druck setzen und sagen, passet denn auf, wenn ihr etwas sagt, was uns nicht passt, werden da dann auch. Werden dann das Haus verschmiert und werden dann auch bedroht und so weiter. Das ist alles altbekannte Taktik. Früher haben es eigentlich meistens Männer noch gemacht. Und wir hatten ja auch Frauen gehabt. Wir haben ja da bekannte Chaotis-Anführer da mit der Frau Stauffacher. Die ist eigentlich heute etwa 60. Die ist aber immer noch im, ist immer noch
drin. Im Kampf, oder? Ja, also, die hat sie die mal bedroht, oder?
Nein, aber sie hat Demonstrationen auch geleitet, wo gegen eine Veranstaltung, die ich gemacht habe in Usterdoz, mal über den Generalstreik, also über 100 Jahre Generalstreik in der Schweiz, haben wir eine Veranstaltung
das ist im
gemacht.
Letzten, ja, nicht so lange her.
Ja, das letzte Jahr. Das war ja am Dings, im 18. Ja. Und dann ist... Dann haben doch auch die Linken da aufgerufen, man soll demonstrieren und so. Und da ist sie auch auftreten als Drahtzieherin.
Jawohl, und da hat es ja mal, ich glaube, durch den Attack hat es mal noch gegeben, der Romandie, oder?
Ja, gut, aber da ist, da weiss ich, wo die Führungen gewesen sind. Ja. Das ist, sind einfach ein paar Linkschaoten gewesen, die da dort. Das ist ein altbekanntes Ding, durchrühren. Das ist ein Sport, wo gewisse Kreise beherrschen, oder? Der Bundesrat Merz hat ja mal, also, einen Superfleder bekommen, oder?
Ja. Aber ich meine, jetzt mit der Sprecherei ist ja ein bisschen ärgerlich, aber früher war es schon noch härter gewesen.
Ja, mal, ja, ja.
Bahnhof Lausanne ist doch mal gesperrt worden, wo sie auf Lausanne gegangen sind, ja, als Bundesrat.
Ja, ja. Hat so im 82 geschaltet und dann, wo ich Bundesrat gewesen bin, auch, aber es ist also nie lebensbedrohlich gewesen. Man muss da aufpassen. Die schauen ja immer, dass es in die Zeitung kommt, oder? Dass sie wollen ja einschüchtern.
Oder soziale Medien heute.
Ja, ja, die machen die. Im Grunde genommen ist das die gleiche Taktik wie Terroristen. Die wollen Ereignis machen, eigentlich nicht wegen dem Ereignis, sondern zum Einschüchtern, zum Stilllegen, darum darf man nie darauf eingehen, oder? Also wenn da einer, ich höre doch das viel da in den Unternehmenskreis, sage ich, wieso sagen denn ihr eigentlich nichts gegen das Zeug da? Ja, da musst du ja noch aufpassen, wenn du etwas sagst, oder? Da kommst du noch dran, sag ich ja. Einer, der nicht bereit ist, etwas auf sich zu nehmen, in einem Kampf, der kann auch keine Gegensteuer geben. Und das ist ja noch gemacht, das Einschüchtern, dass man schwiegt. Und wenn er einschüchtert, musst du erst recht reden, weil dann ist es ein Zeichen, dass es nötig ist.
Noch ein anderes Thema, wir kommen ja viele Zuschriften über, es ist jetzt ein bisschen abrupter Wechsel. Mir hat jemand geschrieben, also mehrmals geschrieben, dass ich nie auf das Thema eingegangen bin, aber jetzt gehe ich auf das Thema, ist das berühmte Thema Bilderberg, da sind Sie auch mal an dieser Konferenz gewesen. Ja. Ueli Maurer war da ja, der amerikanische Außenminister. Ist das wirklich so die Weltverschwörung, wie immer alle tun?
Nein. Also das ist harmlos. Es wird natürlich ein bisschen zur Weltverschwörung gemacht, weil es ist absolut diskret, oder?
Das ist der Grund, oder?
Ja, das ist der Grund. Und alles, was im Halbdunkeln passiert, kannst du auch die Haufen drei interpretieren. Es sind einfach die führenden Leute von der Welt, die da eingeladen wird. Und es wird eigentlich immer auch ein oder zwei Bundesräte eingeladen. Es geht also drei Tage. Und also ich kann nur sagen, wo ich war. Also man redet nicht darüber, was dort an sich, was ich mache, ist jetzt eher ein bisschen außerhalb. Und ich sage dann nicht, wer dort war. Wobei, also dort, wo ich war, haben sie, das war in Griechenland, dann haben sie den griechischen Ministerpräsidenten am Abend eingeladen für ein Begrüßungswort, wie das so geht. Und haben dem Ding rausgegeben. Die Anwesenheitsliste. Und jetzt merkt also jeder, wenn ein Politiker eine Anwesenheitsliste, ich denke, bleibt das tot sicher nicht geheim. Weil der ist ja nicht ein Ministerpräsident, eine Person, sondern der ist ja ein Apparat. Dann haben das ein paar hundert Leute in den Töpfen, die da vorbereiten müssen.
Das ist vielleicht auch die Absicht.
Dann ist es natürlich in den Medien.
Ja. Aber ja, heute wird die Liste, glaube ich, veröffentlicht, oder?
Da weiß ich nicht, ob sie es aktiv veröffentlichen. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so geheim. Und dann haben die Vorträge, sehr gute Vorträge, namentlich von Amerikanern. Sie haben meistens nur Amerikaner mit Russen, die sie einladen, kommen nicht. Und zwar immer so ein bisschen Extremposition auf die eine und auf die andere Seite, damit die Diskussion entsteht. Und dann sitzen wir da, zu meiner Zeit nach dem ABC, da hockst du dann einfach zufällig neben dem, den du noch nicht kennst, oder? Und ich bin da neben dem grössten Ding von Italiener, der hat mit angefangen, den Namen weiss ich jetzt nicht mehr, ist noch interessant gewesen. Dann der oberste Chef von Coca-Cola. Aber nur, die sind nur gerade nebeneinander gesessen, weil es nach dem ABC geht, oder? Das ist also alles auch zufällig. Und dann tut man halt essen und diskutieren und reden miteinander. Das ist ja begreiflich. Solche Leute, die in solchen Positionen sind, haben ja auch das Bedürfnis, können zu reden mit anderen, die in gleicher oder ähnlicher.
Aber das ist auch ein bisschen gefordert, dass man einen Abschluss ist.
Ja. Und du kannst auch relativ offen reden, weil es hat keine Journalisten und nichts. Du musst nicht Angst haben, wenn du einem etwas sagst, das steht morgen in der Zeitung, wo du dann wieder musst verteidigen. Und dann war ein freier Nachmittag, da konnte jeder machen, was er wollte. Ich bin auf der Akropolis, habe ich noch nie gesehen, oder? Da konnte ich schauen und dann siehst du da plötzlich den einen oder anderen, der auch in diesem Kurs ist. Dann weisst du dann, wer es ist. Dann sind das Minister, der da anonym in der Akropolis rumstolpert, oder? Aber, dass man da jedes Jahr geht, jetzt wenn man sagt, ja, das ist eine Verschwörungstheorie, weil da der eine, wenn der Putin dort ist mit dem Trump, also die sind jetzt wahrscheinlich nicht da gewesen, aber wenn es jetzt wäre, ja, das kann ja sein, aber reden halt die miteinander. Also, das ist...
Aber es ist gleich interessant, dass das so ein Mythos geworden ist, oder?
Ja, natürlich.
Bilderberg war ja, glaube ich, ein Hotel gewesen, ursprünglich.
Ja, gut, da hat einer die Idee gehabt und hat gemerkt, es ist etwas Ähnliches, einfach ist es mehr öffentlich. Das ist ein WEF jedes Jahr in Davos, oder? Das ist ja, nur sind viel mehr Leute dort und es ist ein grösserer Kreis, wo du kannst gehen und eben, es ist nicht so diskret. Oder?
Also, Sie haben auch letzte Woche, haben wir es auch noch diskutiert gehabt, haben wir gerade aufgehört mit der Sendung, da schreiben dann die Leute auch immer wieder, Sie haben gesagt, eben, wir sind ja im Moment in einer wirklich wirtschaftlich guten Zeit, das Geld ist, der Nachteil ist, das Geld ist sehr, sehr billig. Wann haben Sie das Gefühl, kippt das?
Das weiss ich nicht, das weiss auch niemand. Ich denke, das eben nicht so lange.
Das ist eben schon sehr lang, oder?
Eben ja. Relativ lang jetzt, ja. Aber, und eben weltweit. Es ist also nicht nur die Schweiz oder nur Amerika. Amerika ist jetzt besonders stark, aber die haben auch ein bisschen eine Bäse gemacht. Da. Vor dieser Zeit, als der Trump kam, haben die ja ein Tief gehabt. Und jetzt...
Ja, das war eine Finanzkrise vor 10 Jahren.
Sich immer. Amerika geht meistens ein mit den Entwicklungen voraus. Mit den Besen und mit der Vergangenheit war es so gewesen. Aber ich habe hier gesagt, das letzte Mal, die Nervosität ist ein Zeichen, dass man merkt, das stimmt nicht ganz. Oder? Also wenn der Trump etwas sagt, wo China ist, harte Linie, dann haben alle das Gefühl, oh, Jetzt kommt eine harte Situation, jetzt geht dann alles zusammen. Das sehen Sie gut an der Börse, dann geht alles zusammen, oder? Und dann am anderen Tag kommt irgendwie da etwas, wo man das Gefühl hat, es käme gut, dann steigt es wieder, oder? Die Nervosität, das ist kein sicheres Zeichen. Und dann in den Industrieländern ist natürlich das Ganze vor allem durch die Geldpolitik der Nationalbanken, wo Geld druckt und das Geld so billig geworden ist, dass es eigentlich nicht mehr wert ist. Das ist ein ganz grosser Nachteil für die Sparer, für die Pensionskassen. Die müssen das Geld anlegen, die kommen keine Zins mehr über. Oder? Wenn du die Bank tust, musst du noch negativ Zins zahlen. Also musst du noch zahlen, dass der andere. Du kommst nicht mehr etwas über, dass der andere Geld ausleihen kann. Und das sind gefährliche Situationen. Was macht man eigentlich? Ich frage mich viele Leute, was soll ich machen? Sage ich, tun Sie vorsorgen für schwere Zeiten. Also das Geld nicht ausgeben und sich verschulden bis ans Dach. Das ist gefährlich. Weil dann wird dann immer gesagt, los, du musst dich verschulden, jetzt ist gut, jetzt hast du billige Zinsen. Mhm. Das stimmt. Mhm. Und weißt du, kannst das Geld, kannst du die Hypotheken abdecken. Hast du Geld, das kannst du auch Aktien kaufen und dann geht es zu. Dann sagt dem der Hebel, oder? Aber der Hebel ist eben auch, wenn es dir abgeht.
Das ist auch ein Hebel,
ja. Ja. Nein, dann bleiben die Schulden, ja, und Zins und die Rendite geht zurück und dann verjagt es.
Ja. Wenn wir jetzt gerade bei dem sind, oder? Es gibt ja auch Leute, die sagen, jetzt in Aktien investieren, ist das ein guter Tipp, oder?
Ja, was sind Aktien? Aktien sind ja auch einfach der Sachwert, oder? Jetzt, wenn das Geld nichts mehr wert ist, sagst du ja, da hat doch kein Wert das Geld anlegen, wenn du nichts überkommst. Also kaufe ich etwas, das wertbeständig ist. Und sie haben das Gefühl, ja, 18 von guten Firmen ist auch wertbeständig. Das ist schon wertbeständig, solange es gut geht. Mhm. Aber wenn es schlecht geht, geht es ab. Darum, ich sage immer den Leuten, wenn sie das Geld nicht brauchen, die nächsten 30 Jahre, dann können sie schon in Sachwert gehen. Aber wenn sie es dann gleich wieder brauchen, dann müssen sie es dann womöglich zur Rundzeit verkaufen. Und gerade mit 18 muss man aufpassen. 18, das weiss man ja, das geht durch und ab. Und da muss einer können durchheben. Und darum, wenn einer sagt, ich kaufe eine Aktie, das ist gleich, wenn einer sagt, ich kaufe ein Grundstück oder ich kaufe ein Haus. Oder hinter der Aktie stehen ja Firmen, oder? Das ist ja der Wert von Firmen. Und eine gute Firma hat halt einen guten Wert und eine schlechte Firma hat einen schlechten. Und wenn es gut geht und du an dieser Firma beteiligt bist, kannst du ein reicher Mann werden. Aber wenn es schlecht geht, kannst du eben auch ein Armer werden. Das ist so ist das Leben. Und darum, das Geld beieinander, das ist nicht das dümmste Sparen. Und sich ja nicht zu fest verschulden. Mhm. Das ist eine Hauptgefahr. Und ich staune, wenn man mal einfache Leute, die eigentlich merkst, die sollten jetzt noch kein Häuschen bauen. Aber die bauen ein Häuschen, weil sie bis das letzte auspulvert und dann den Bankkredit, der jetzt billig ist, nehmen. Und dann können sie leben, wenn es gut geht. Aber sobald es schlecht geht, können sie nicht mehr leben. Mm-hmm. Können sie nicht sagen, dann müssen sie es verkaufen und sie müssen es zur Unzeit verkaufen.
Und es billig verkaufen.
Und dann billig und dann verlieren sie und so. Das ist, es gibt halt nichts absolut Wertbeständiges. Das muss man auch wissen. Absolut Wertbeständiges gibt es nichts.
Ja.
Und also wenn man das weiss, muss man schauen, dass man so investiert, dass wenn es auch nicht mehr so viel wert ist, dass es einem nicht verjagt.
Sie haben vorhin ein Stichwort geliefert, eben wenn der Trump gegen China ausruft oder so. Sie haben da sehr grosse Erfahrungen mit China, sind ja also einer der ersten Europäer überhaupt auf China gegangen mit ihren Firmen. Ist das sinnvoll, die China-Politik von Trump, aus Ihrer Warte heraus?
Ja, ich würde mal so sagen, die Angst, die er hat, ist sinnvoll.
Aber man muss Angst haben,
ja. Ja, und zwar nicht militärische Angst haben. von den Chinesen habe ich militärisch nicht zu Angst. Wenn man die Geschichte anschaut von den Chinesen.
Aber die bleiben eigentlich immer in sich
hinein, oder? In ihrem Bereich. Ja, ja. China hat nicht die Absicht, Europa zu erobern. Das ist mit Russland anders. Die Sowjetunion hat natürlich eindeutig ein grosses Interesse an Europa, oder? Die wollen Europa holen. Aber das will China nicht. Aber wirtschaftlich darf man die Chinesen nicht unterschätzen. Am Anfang, als China aufgegangen ist, haben die viele Länder gesagt, auch Amerika, oh, das ist gut. China, billige Löhne, tüchtige, fleissige Leute, wo man wissen, die Chinesen sind immer fleissig gewesen, sind ein bisschen ähnlich wie die Schweizer. Sind fleissig und sparsam. Auch nach dem kommunistischen Umsturz, wo ja die Leute eigentlich kein Eigentum mit den Zöllen haben. Es war viel privates Geld da, das die Leute für sich gespart haben. Und sie sind kreativ. Darum, heute ist denn China nicht einfach ein Land, das billige Löhne hat, wo man ein Massenprodukt machen kann. Das war noch am Anfang, wo es aufgegangen ist. Oder? Heute sind die weit vorne in der Forschung, Entwicklung, in der Wissenschaft.
Wenn man sagt immer, Chinesen kopieren alles, ist da.
Ja, kopieren auch. Ja, ja. Die Japaner auch, und auch kopiert. Natürlich kopieren die, was von Wütschens kopieren. Das machen wir natürlich auch. Wenn ich eine gute Erfindung sehe, dann da und sage, ja, da, aha, so könnte man es auch machen. So sollte man das machen. Schau mal, wie das funktioniert. Dann kann man auch sagen, das ist kopiert. Aber sie sind eben auch selber führend. Und das ist nicht nur Kopie, sondern sind führend. Wenn ich jetzt schaue, was der Trump macht, also er macht Zoll und sagt, wer etwas von China einführt auf Amerika, da kostet ein Zoll von 25%. Dann verteuert er die Ware, die von Amerika kommt. Und jetzt kommt Meinung, aber es ist ein Kurzschluss. Wenn das so viel mehr kostet, dann können wir das auch bei uns machen. Dann sind unsere Waren mit unserem Zoll nicht mehr zu teuer. Weil wir müssen dann keine Zoll drauf haben. Aber er vergisst, dass das mit diesen Zöllen er fertig bringt, dass die Ware von China auf Amerika teurer wird. Dann wird es aber auch in Amerika teurer. Und wenn er selber produziert unter dieser Schwelle, haben sie einfach die teureren Sachen. Das sind Feld-, Wald- und Wiesenprodukte, sage ich. Und wir im Westen, mit unseren Löhnen, wir können kein Feld-, Wald- und Wiesenprodukt machen. Spezielle Produkte. Jetzt probieren sie es. Das ist mit der sogenannten G5-Entwicklung, oder? Sagt er, wer mit der chinesischen Gesellschaft, Huawei, oder? Da die Gesellschaft, die eigentlich Konkurrenz ist zu Google. Wer mit denen das G5 macht, dem nehme ich auf eine schwarze Liste. Oder? Das heisst, wir Amerikaner schauen, dass er nicht mehr exportieren kann.
Also, Protektionismus, ja.
Protektionismus. Und China bleibt relativ ruhig. Warum? Erstens sind die in der Entwicklung sehr weit vorne. Und zwar ist das selber entwickelt. Nicht einfach Google abgeschaut, sondern selber. Zweitens, und das vergisst der Trump, China ist ein riesiger Markt, selber ein Markt. Denn 1,4 Milliarden Leute, die wollen gar nicht exportieren, weil es nicht nötig ist. Und wenn der die aussperrt im Westen, sagt China, ja gut, dann müssen wir Google aussperren. Dann trifft es die Amerikaner. Und zwar in einem grossen Markt rein. Oder wenn wir in der Schweiz würden sagen, Google darf nicht mehr verkaufen, dann merkt Google nicht. Das ist so klein mehr. Aber wenn die nicht mehr verkaufen in China, die trifft es ganz massiv und trifft mehr als Chinesen, weil die Chinesen haben den grösseren Markt. Und da glaube ich, das ist keine gute Politik. Die müssen dann im Produkt Stirne bieten und sagen, wir wollen so viel besser sein, dass gar niemand mehr im Westen ein chinesisches Produkt will. Und das andere sind eher kurzsichtige Reaktionen, die er macht.
Aber glauben Sie, das Selbstbewusstsein von China ist stärker geworden?
Eindeutig. Eindeutig. Ja, mit der, also erstens mit der wirtschaftlichen Potenz natürlich oder? Wenn Sie auf Shanghai gehen, das sieht man ja der Bahnhofstrasse.
Ja, das sieht alle fünf anders aus,
einfach, ja. Und einfach viel höhere Häuser und so weiter. Also da gibt es nichts zu wollen. Die haben, und wer wirtschaftliche Macht hat, hat natürlich auch die politische Macht in der Welt, oder? Und China ist ein Machtfaktor geworden. Das war noch vor 20 Jahren natürlich anders gewesen. Vor 40 Jahren gar nicht reden, oder? Und die haben eine Stellung heute auf der Welt. Und das sieht man, wie die vorgehen, zum Beispiel Afrika. Das ist typisch chinesisch, wie die vorgehen. Die sagen nicht, wir gehen auf China helfen.
Oder Afrika,
auf Afrika helfen und gehen denen, schenken denen Geld. Die wissen genau, wenn man denen Geld gibt, dann nachher vertönt sie es. Sondern die sagen, aha, wir kommen, wir investieren, wir können hier arbeiten, wir zahlen die Steuern. Aber sie nehmen natürlich die Rohstoffe in die Hände. Und der Osten, der kann warten. Die fernöstlichen Länder, die haben Geduld. Die müssen nicht schon morgen erfolgen. Das ist der Gegensatz zu den Amerikanern. Die haben keine Geduld, oder? Das muss schnell gehen. Und dann sagen sie, das ist unsere Entwicklungshilfe. Wir müssen den Ländern helfen. Das kommt von den Chinesen. Das ist ein altes Sprichwort. Wenn einer Hunger hat, darfst du ihm nicht einen Fisch geben, nur eine Fischerrute. Damit er das Essen beschaffen kann. Und so gehen sie vor. Immer natürlich zu ihrem Vorteil. Das ist die Sicherung der Rohstoffe. Wir haben die Rendite, wir nehmen die raus. Aber übrigens Arbeit, übrigens Verdienst. Das ist natürlich die realistischere Entwicklungshilfe, als das Zeug, die wir hier machen, die vor allem Entwicklungshilfeorganisationen Beschäftigungen bringt, weil die können umeinander funktionieren und das misst dann niemand recht. Es gibt nur einen Maßstab. Der Westen hat in Afrika Milliarden und Abermilliarden investiert, glaube 3000 Milliarden seit dem Zweiten Weltkrieg, um denen zu helfen. Und haben das Bruttosozialprodukt, das ist das, was die Menschen erarbeitet haben, der Wert von dem, halbiert. Halbiert statt verdoppelt. Also ist doch das ein Flop. Aber da darfst du nicht drüber reden. Da kommt einer und sagt, ja, aber das ist jetzt auch gut, dass wir denen noch einen Brunnen gebaut haben und die können dort frisches Wasser holen. Das stimmt ja alles. Aber das ist nicht von einer wirtschaftlichen Bedeutung. Das, was Chinesen machen mit den Investitionen, das erhöht natürlich das Bruttosozialprodukt. Und wenn das Bruttosozialprodukt durchgeht, dann tun in irgendeiner Form Menschen partizipieren und da werden sie.
Also, herzlichen Dank, Christoph Blocher, für die Ausführungen. Das war Stele Blocher. Nächste Woche gleiche Zeit. Sie wissen es. Freut mich, wenn Sie dabei sind. Schönes Wochenende.